Es wird gleich etwas dunkler werden, damit Sie Dias schauen können. Ich versuche mit Ihnen einen sehr großen Sprung und hoffe, dass Sie noch sportlich genug sind an diesem Abend, nachdem Sie sicher gut gestärkt haben den Tag über. Und zwar hatte ich vorhin diesen Vers gesagt, Johannes 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es, das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und deshalb möchte ich mit Ihnen einen Sprung ins Alte Testament tun und dort ein Zelt besprechen, das zur Begegnung zwischen Gott und dem Menschen gebaut war, dessen ursprüngliches Modell im Himmel war. Mose hat es gesehen oder nachbauen lassen. Und Sie werden merken, alles in dieser sogenannten Stiftshütte spricht über Jesus, über den, der abgebildet wird schon in dieser Hütte. Zunächst sehen Sie ein gemaltes Bild, nachher gibt es abfotografierte Bilder eines Modells. Die Stiftshütte in 2. Mose 25 bis zum Ende dieses 2. Mosebuches können Sie darüber nachlesen, unterbrochen von 3 Kapiteln über das goldene Kalb. Stiftshütte war ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Das Modell stand im Himmel. Wer die Offenbarung mal gelesen hat, wird auch am Ende der Bibel noch entdecken, dass manches von dieser Hütte sogar in der Ewigkeit noch zu sehen ist. Und hier sehen Sie die ganze Lagerordnung am Sinai. Das heißt, diese Hütte stand in der Mitte des Lagers, auf jeder Seite etwa 3 Stämme gelagert. Der Eingang war nach Osten. Ja, und jetzt das Modell, das Sie gleich noch in vielen verschiedenen Ausführungen sehen werden. Die Hütte steht also inmitten eines umzäunten Gebietes von 50 mal 100 Ellen. An Säulen hängt weiße Leinwand und im Innern spielt sich das Glaubensleben Israels ab, beziehungsweise auch ein Hinweis für uns. Zunächst die Tür. Es gab bei diesem ganzen Anlage nur eine Tür und ich nehme mal an, dass Sie die Verbindung zu Jesus, Leute, die schon mal in die Bibel geschaut haben, sehr schnell finden. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, das heißt Zugang zu Gott finden. Jesus ist die Tür, wenn ich zu Gott kommen möchte. Interessant, diese Tür, wie sie aussah, wissen wir nicht, aber dass sie 4 Farben hatte. Und zwar war sie aus Purpurblau, Purpurrot, Karmesinrot und weißem Byssus hergestellt. Alles Farben, die auf Jesus hinweisen. Purpurblau, er kam vom Himmel. Purpurrot, er war und ist ein König. Karmesinrot, er hat sein Blut für uns vergossen. Weißer Byssus, er ist völlig ohne Fehler. Damit unterscheidet er sich von allen anderen Religionsstiftern, von denen keiner behauptet hat, er wäre fehlerfrei. Ich brauche Jesus als Tür, um zu Gott zu kommen. Eine andere Tür gibt es nicht. Und ich denke, dass jeder Mensch, der diese Tür noch nicht entdeckt hat, in seinem Leben irgendwo einen Mangel an Hoffnung hat, weil er in mancher ausweglosen Lage nicht mehr weiß, wo ist eigentlich noch eine Öffnung für mich, die in die Zukunft führt, sogar über den Tod hinaus. Also die erste Aussage, ich bin die Tür. Ein Blick hinter die Tür auf das Gelände, da sieht man als nächstes diesen sogenannten Brandopferaltar, auf dem dieses Feuer brennt, und den schauen wir uns gleich einmal näher an. Ein Modell aus Kupfer von außen zu sehen, mit 4 Hörnern dran. Ein Horn in der Bibel ist immer ein Symbol für Kraft und Macht. Man kann es tragen an Stangen und wir sehen gleich noch etwas vom Innenleben dieses Altars. Siehe da, er ist aus Holz gebaut und nur mit Kupfer überzogen. Stellen Sie sich vor, er wäre nur aus Holz, dann hätte er das erste Feuer gar nicht überlebt. Eigentlich ein Bild für Jesus als Mensch und Gott. Vielleicht hätte Jesus als Mensch den Gerichtszorn Gottes gar nicht tragen können. Wäre er nur Gott gewesen, hätte er nicht sterben können. Gott stirbt nicht. Da er Gott und Mensch war, konnte er sowohl den Zorn tragen als auch für uns in den Tod gehen. Und dort an diesem Altar brennt Gerichtsfeuer Gottes. Schauen wir noch. Da werden Tiere geopfert. Das heißt, sobald man Zugang zu Gott findet, wird man damit konfrontiert, dass wir Sünder sind. Es gibt ja viele Leute, die sagen, diese Schlechtmacherei gefällt mir nicht. Ich stelle nur zwei kleine Fragen zum Nachdenken. Warum sind eigentlich an allen unseren Türen Schlösser dran? Nur damit kleine Kinder nicht weglaufen oder hat es noch andere Gründe? Oder wenn Sie mal Ihre Gedankenwelt kontrollieren, meinen Sie, dass Sie die wirklich unter Kontrolle haben? Oder läuft da nicht auch manchmal anderes, wo man merkt, es gibt auch andere Einflüsse? Wir werden also damit konfrontiert, dass wir Sünder sind. Hier an diesem Altar wird Blut vergossen, es brennt Gerichtsfeuer. Und es gibt eigentlich nur einen Grund, weshalb Blut fließt, sagt die Bibel, damit Sünde vergeben wird. Gott nimmt Sünde so ernst, dass er sie nur vergibt, wenn Blut fließt. Das heißt, wenn jemand sein Leben lässt und da er nicht die Menschen töten wollte, nimmt er zunächst einmal stellvertretend hier Tiere. Schauen Sie links oben, werden einem Stier die Hände aufgelegt. Über ihm werden dann die Sünden bekannt, sozusagen auf ihn übertragen. Er wird dann getötet, stellvertretend für Menschen und sein Blut hier vergossen. Eigentlich ein Bild für Jesus. Vielleicht erinnern Sie sich an die Geburtsgeschichte, wo es heißt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das heißt, Jesus kam, um uns durch Vergebung Rettung von Sünde zu schenken. Und ich denke, das braucht jeder. Hier brennt also Gerichtsfeuer. Gott vergibt nur, wo Blut fließt, aber der uns schonen möchte, hat er seinen Sohn gesandt. Wenn wir weitergehen, kommen wir zu einem großen Becken mit Wasser. In diesem Becken mussten sich die Priester, ehe sie ihren Dienst begonnen haben, einmal von Kopf bis Fuß waschen und dann jeden Tag weiter Hände und Füße waschen, ehe sie Dienst begonnen haben. Ich vergleiche mal dieses eine Waschen von Kopf bis Fuß mit der Phase in einem Leben, wo jemand zum Glauben kommt an Jesus, wo er zum ersten Mal von Gott sozusagen von Kopf bis Fuß gereinigt wird und er spürt, dieser Jesus ist wirklich mein Erlöser. Wasser in der Bibel ist nicht nur H2O, sondern auch eine Wirkung des Wortes Gottes. Das Wort wirkt wie Wasser, das heißt, es reinigt uns, es stärkt uns grundlegend und jeden Tag neu, indem wir es anwenden, wie die Leute hier die Hände und Füße gewaschen haben, ehe sie den Dienst begonnen haben. So können wir jeden Tag Gottes Wort lesen. Es reinigt uns und stärkt uns zum Dienst. Die Hütte selbst ist ein Bild für Jesus. Von außen, also was man oben so sieht, je nach Übersetzung war es eine Decke aus Dachsfellen oder in einer anderen Übersetzung Seehundsfelle. Also beide nicht so furchtbar attraktive Felle. Jesus war ohne Gestalt und Schönheit, heißt es bei Jesaja. Er war zwar der Mister Universum, aber er sah offensichtlich nicht so aus. Darunter eine Decke aus rot gefärbtem Widderfell. Rot, die Farbe des Blutes. Er kam nicht nur, um gute Taten zu tun, sondern in erster Linie, um für uns sein Blut zu vergeben, damit Gott uns vergibt. Darunter eine Decke aus weißem Ziegenhaar gewebt. Weiß, die Farbe der Reinheit. Wenn wir durch sein Blut gereinigt werden, sind wir in Gottes Augen rein und Jesus selber war ja ohne Sünde. Die vierte Decke, wieder aus diesen vier schon bekannten Farben. Mal sehen, ob Sie sie noch hinkriegen, wenn ich sie erwähne. Purpurblau, er kam vom Himmel. Purpurrot, er war und ist ein König. Karmesinrot, er hat sein Blut für uns vergossen. Und weiß, er war ohne Fehler. Außerdem sind da noch Cherubim hineingewebt, also sprich Engel. Und wenn die Priester von unten nach oben schauten, dann arbeiteten sie direkt unter den Flügeln der ausgebreiteten Engel. Wenn Sie die Weihnachtsgeschichte kennen, wissen Sie, wie oft da Engel auftauchen. Immer wieder einmal in der Ankündigung und als es dann soweit ist. Während Jesus gelebt hat, werden Engel fast gar nicht mehr erwähnt. Erst bei seinem Tod und seiner Auferstehung tauchen sie wieder vermehrt auf. Und heute sieht man sie auch nicht mehr, aber sie sind da für ihn und für uns. In der Mitte ist das Ganze mit 50 goldenen Haken verhakt. 50 ist die Zahl der Vereinigung in der Bibel. Es heißt, Jesus schenkt eine gute Verbindung von oben und unten in unserem Leben. Ja, die Hütte wird immer etwas dürftiger, damit man sie aber besser sieht. Sie ist gebildet aus 48 großen Balken, die 75 cm breit sind, 10 Ellen, sprich etwa 5 Meter hoch, innen aus Holz, außen aus Gold sind und sie werden verbunden durch 5 Stangen, die wir gleich noch sehen. 4 sind außen entlang, damit sie nicht umfallen und eine geht mitten durch die Balken durch. Diese Hütte ist ein Bild eigentlich für die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Jesus stiftet. Wobei das für mich nie eine Frage der Konfession ist, sondern immer nur der Beziehung zu Jesus. Sein Haus sind wir, heißt es im Hebräerbrief. Und es wäre schön, wenn jeder unter uns, der Jesus kennt, sich da zugehörig fühlt und das weiß. Ja, so eine Säule mal von nahem, im Innern Holz, 10 Ellen hoch oder lang, ganz mit Gold überkleidet, also nicht golden angemalt, sondern mit richtigem Goldblech überkleidet und mit diesen Ösen für die Stangen. Und unten steckt das Ganze in 2 Silbersockeln. Das ist ein gutes Verständnis für einen Christen. Das Holz kann man vergleichen mit unserer natürlichen Art, die wir von der Geburt an haben, die eigentlich eine sündige Art ist, mit Fehlern behaftet. Aber wir werden sozusagen in Gold hineingesteckt, das heißt von allen Seiten mit göttlicher Qualität umgeben, sozusagen verchristest. So wie ein versilberter Löffel von allen Seiten nur noch Silber zu erkennen gibt, so kann man an uns eigentlich, wenn Gott uns betrachtet, nur noch Jesus erkennen. Die Fehler stecken weiter innen, die sieht man nicht. Und das finde ich interessant, ein Christ hat 2 Naturen, eine alte, das heißt, er bleibt so, wie er war, bis zu seiner Beerdigung. Das heißt, er ist immer noch in der Lage, Fehler zu machen, falsch zu denken, falsch zu handeln. Aber Gott hat ihn angenommen und gerecht gesprochen, daher dieses Gold, er ist von allen Seiten verchristet. Und Silber ist ein Metall der Erlösung, wurde als Lösegeld benutzt. Das heißt, wir stehen in unserer Erlösung durch Jesus, mitten in der Welt. Ja, nochmal die Dimensionen. Da sieht man auch gut die Stange, die mitten durchgeht. Das heißt, Christen müssen durch Gott schon verbunden sein, damit sie nicht alles Einzelkämpfer sind, sondern irgendwo zusammengefügt, auch zusammenhalten. Ein Blick ins Innere dieser Hütte, da sehen Sie vorne 3 Gegenstände, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Links ein Leuchter, rechts daneben der sogenannte Schaubrottisch und dahinter in der Mitte der goldene Räucheraltar. Der Eingang der Hütte mit 5 Säulen, ich denke bis 5 kann jeder von uns zählen wahrscheinlich, auch selbst die kleinen Kinder, hoffe ich, die schon unter uns sind. 5 in der Bibel ist die Zahl der Gnade. Jede Zahl in der Bibel hat ja eine Bedeutung. Und die Zahl 5 ist die Zahl der Gnade. Als Jesus später am Kreuz hing, hatte er zum Beispiel 5 Wunden. Als der David den Riesen umlegte, hat er das mit 5 Kieselsteinen in der Tasche getan. Er brauchte zwar nur einen, aber er hatte 5. Es heißt, durch Gnade habe ich Zugang zu Gott. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott mir den Weg öffnet durch Gnade. Die Hütte, vielleicht haben Sie es schon gesehen, hat keine Fenster. Das Licht kommt von innen durch einen goldenen Leuchter, etwa aus einem Zentner, sprich einem Talent Gold hergestellt. Die Verbindung zu Jesus ist nicht allzu schwierig. Sie kennen vielleicht aus Jesaja diese schöne Stelle: Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Und als Jesus kam, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wie der Leuchter hergestellt wurde, ist ein Rätsel. Denn er ist nicht etwa gegossen, sondern in der Bibel steht aus getriebener Arbeit. Ich bin nun kein Kunstschmied, aber getrieben heißt für mich durch Hammerschläge und Ähnliches hergestellt. Es bleibt ein Rätsel, wie man so einen schönen Leuchter nur durch getriebene Arbeit herstellt. Und wenn ich an die Herstellung von Jesus denke, wenn Sie das jetzt richtig verstehen, die Jungfrauengeburt ist für die meisten Leute ja auch ein Rätsel. Und wir wissen nicht, wie ist so etwas möglich, aber durch Gott ist alles möglich. Getrieben heißt durch Hammerschläge, das heißt, Jesus wurde durch Leiden vollendet. Und es kann sein, dass das im Leben von Christen sich wiederholt, dass sie auch durch Schwierigkeiten hindurch vollendet werden und Gottes Licht durch sie dann noch klarer leuchtet als vorher. Dieser Leuchter brannte vom Abend bis zum Morgen in dieser Hütte. Und ein schönes Bild: Jesus schenkt Licht der Liebe, aber auch Orientierung. Ich denke, dass jemand, der Jesus nicht kennt, keine bleibende Orientierung, sprich keinen bleibenden Sinn im Leben hat. Ja, 12 Brote übereinander gelegt. In diesen Ländern sind die Brote ja nicht so wie bei uns, sondern mehr so wie mehrstöckige Pfannkuchen aufgebaut. Und vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde und mancher weiß, was der Name Bethlehem heißt. Was heißt das? Beth heißt Haus und Lechem heißt Brot, Brothaus. Im Brothaus kam Jesus zur Welt und er sagte später von sich: Ich bin das Brot des Lebens. Es heißt, ich stille euren Lebenshunger. Ich stille deinen Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Wertschätzung, nach Frieden und vieles mehr. Diese Brote lagen eine Woche aus, daher Schaubrote, und dann wurden sie von den Priestern am Sabbat gegessen und auch erneuert. Obendrauf war Weihrauch, der verbrannt wurde, wenn sie gegessen wurden, ein Bild des Gebetes. Dieser schöne goldene Tisch hier mit einem Kranz umgeben, Jesus war mit Ehre und Hoheit gekrönt und ist es auch heute. Das Brot, das vom Himmel kommt, das uns persönlich stärkt. Alles aus Gold dort. Der goldene Räucheraltar, ein Viereck, relativ schmal, wieder mit so einem goldenen Kranz und 4 goldenen Hörnern, Horn, ein Bild für Kraft. Hier werden wohlriechende Harze verbrannt von dem Hohenpriester, den wir gleich sehen werden. Und diese Hörner sind ein Bild für Kraft, das heißt, während er diese Harze verbrennt, betet er zu Gott für sein Volk und Gebet verleiht Kraft. Vielleicht kennen Sie diesen Vers aus dem Psalm 138. Am Tag, als ich rief, hörtest du mich und gabst meiner Seele große Kraft. Ja, ein gemaltes Bild, der Hohepriester. Sie sahen vorhin schon oft solche einfachen Priester ganz in Weiß gekleidet. Der Hohepriester ist auch weiß gekleidet, ganz unten drunter, darüber blau gekleidet und unten an seinem, der Hohepriester ist ein Bild für Jesus, um es gleich vorweg zu sagen, und unten an seinem Rocksaum, wenn Sie genau hinschauen, sind lauter kleine goldene Glöckchen und dazwischen Granatäpfel ausgeformt. Das heißt, wenn er seinen Dienst tat, hörte man ihn, aha, der arbeitet für uns, der betet für uns. Dieser blaue Rock wieder, er kam vom Himmel. Dann so ein Ephod, das heißt so eine Art Teppich mit einem Loch für den Kopf drin, der nach vorne und hinten übergeworfen wird. Ephod genannt in der Bibel, wieder aus den 4 bekannten Farben, aber noch mit Gold durchwirkt. Vorne hat er eine Brustplatte mit 12 verschiedenen Edelsteinen. Auf jedem Edelstein steht ein Name der 12 Stämme Israels. Das gleiche hat er nochmal auf den Schulterstöcken rechts und links, jeweils 6 Namen. Wenn er also betet zu Gott, dann trägt er immer sein Volk auf seinem Herzen und auf seinen Schultern zu Gott. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Bibel kennen. Im Hebräerbrief steht, dass Jesus heute noch für uns bei Gott eintritt. Es heißt, er kennt nicht nur ihren Namen, sondern er mag sogar an dieser oder jener Stelle bei seinem Vater für sie gebeten haben oder auch für mich, dass irgendetwas sich in einer bestimmten Richtung bewegt oder auch verändert. Ich finde diesen Gebetsdienst sehr wichtig. Jesus ist der Fürbitter. Ich weiß nicht, ob Sie auch an seinen Gegenspieler glauben, an Satan. Der Name Satan heißt auf Deutsch der Ankläger. Also einer, der einem immer die Schuld vorhält, der immer sagt, du bist sowieso eine Niete und ein Tiefflieger, du kannst nichts. Und wir stehen irgendwo dazwischen. Der ist einer, der für uns betet und einer, der uns anklagt. Die Frage ist, wem wir am ehesten ähnlich sind, ob wir auch lieber für andere eintreten oder ob wir lieber ihre Fehler rauskramen und sie anklagen. Es wäre schön, wenn wir Jesus ein Stück weit ähnlich werden als Fürbitter. Oben auf der Stirn hat er noch ein goldenes Diadem. Heilig dem Herrn steht da drauf. Ja, da sehen wir so einen Priester bei der Arbeit. Und wenn Sie jetzt scharf hinschauen, sehen Sie hier vorne 5 Säulen. Das war der Eingang der Hütte. 5 Gnade, Schaffzugang. Und hinten sind es nur noch 4 Säulen. Jetzt könnte ich natürlich ein Suchbild machen, worin unterscheiden sich die Säulen vorne und die Säulen hinten. Außer die einen haben silberne Füße, die anderen haben goldene. Aber es gibt noch einen anderen Unterschied. Hier vorne die 5 haben Kronen, sogenannte Kapitelle auf, und hinten die 4 nicht. Das heißt, hinter diesen 4 steht die Bundeslade, das heißt, da ist Gott gegenwärtig. Und in der Gegenwart Gottes legt jeder seine Krone ab, noch nicht einmal die Säulen haben Kronen. Wer mal die Offenbarung liest, gleich zu Beginn, wo Älteste Gott anbeten, die Kronen aufhaben und ehe sie ihn anbeten, legen sie ihre Kronen ab. Es gibt nur einen, dem wirklich alle Ehre zufällt. Ja, das ist nun das Wichtigste in diesem ganzen Heiligtum, die Bundeslade, ein Kasten aus Holz mit Gold überkleidet. Obendrauf alles pures Gold, ein Deckel und 2 Cherubim, die einander anschauen aus purem Gold. Dieser Kasten kann getragen werden und man wusste, wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Es war der irdische Thronsitz Gottes. Jesus selber wird im Hebräerbrief einmal Gnadenthron genannt. Das heißt, das Ganze hier eigentlich ist auch ein Bild für Jesus. Das heißt, dort, wo Jesus ist, ist natürlich Gott und ich hoffe, dass er in Ihrem und in meinem Herzen in dieser Weise auch ist und hier unter uns. Der Deckel, pures Gold, der sogenannte Sühnendeckel oder Gnadenthron. Zwischen diesen Engeln stellte man sich vor, dass Gott wohnt auf der Erde. Natürlich wusste jeder, dass er auch überall sonst zu finden ist und außerdem im Himmel ist. Oh, eben hat es geklemmt. Und es wäre, das hatten wir gerade gehabt, aber da gibt es noch ein Bild, wo man dann nochmal den unteren Kasten sieht mit dem, was darin ist. Sie wissen alle, was da drin ist. Was ist da drin? Die 10 Gebote, die 2 Steintafeln. Ja gut, einfach noch weiter. Die 2 Steintafeln. Oh. Ja. Gut, ich erzähle einfach mal weiter, mal sehen, wie weit er kommt. Ein kleiner Tipp zum Bibellesen. Wenn Sie in der Bibel irgendwo die Bundeslade entdecken, setzen Sie doch einfach mal den Namen Jesus ein. Das heißt, wo die Bundeslade ist, da ist eigentlich Jesus sich zu denken. Ich will 2 Tipps, 2 Stellen nehmen. Die eine, die Sie kennen. Als die Leute Jericho erobern wollten, zogen sie mit der Bundeslade 7 Tage lang um die Stadt herum. Das Bild zurück bitte nochmal, was eben gerade war. Sie zogen mit der Bundeslade 7 Tage um die Stadt herum und dann haben sie sie erobert. Das heißt, ich kann mit Jesus betend meine Probleme umkreisen, bis es endlich soweit ist, dass sie sich lösen. Oder sie zogen mit der Bundeslade durch den Jordan und das Wasser teilte sich. Ich kann mit Jesus in Situationen hineingehen, wo ich denke, da komme ich nicht durch, aber mit ihm komme ich trotzdem durch. Und ähnlich, das heißt, immer wo die Bundeslade ist, kann man beim Bibellesen sich einmal Jesus vorstellen und die Stelle wird gut verständlich. Wir sehen zwei Gebotstafeln, rechts einen goldenen Krug mit Manna und links der blühende Stab Aarons. Das war ein Wunder, mit dem Gott den Dienst von Aaron beglaubigen wollte. Die Bundeslade ein Bild für Jesus, auch er hatte Gottes Wort im Herzen, aber auch ein Bild für Christen, denn wir haben ja auch Gottes Wort im Herzen, wenn wir ihn lieben. Die Bundeslade dürfte man nicht berühren, wer sie berührte, starb sofort. Das heißt, wir haben einen heiligen Gott, zu dem man nicht einfach nur so hinzutappen kann, sondern der irgendwo auch sagt, wie wir ihm begegnen können. Ja, jetzt haben Sie einen kleinen Einblick in die Stiftshütte. Wir begegnen Jesus hier in der Tür, an der Stelle, wo diese Opfer gebracht wurden, an dem Altar. Jesus hat sich für uns geopfert. Durch sein Wort wie Wasser reinigt er uns. Er schenkt uns durch Gnade Zugang zu Gott. Er ist unser Licht. Er ist der, der unser Lebenshunger stillt wie das Brot, der für uns betet, auch heute. Und hier sehen wir den Hohenpriester bei der Bundeslade. Da durfte er einmal im Jahr hingehen, an dem sogenannten Tag der Versöhnung, und ein Opfer bringen für sein Volk. Und das werden wir, das müsste das letzte Bild sein? Ja, das werden wir uns gleich noch auf einer Folie anschauen, wenn wir die gerade aufbauen, wie dieser große Versöhnungstag aussah. Denn ich denke, alles zielt, auch die Geburt von Jesus, auf diesen großen Versöhnungstag, der dann auf Golgatha einmal stattfand, aber hier in Israel vorab gebildet wurde. Und ich denke, wenn wir das verstehen, dann wissen wir, warum Jesus kam. Ja, die Farben sind jetzt weg, aber das macht ja nichts. Links oben sehen Sie den Hohen Priester, müssen sich jetzt die Farben hinzudenken, in seiner schönen Kleidung. Ja, wenn wir den Hintergrund wieder ausmachen. Und an diesem großen Versöhnungstag, das können Sie nachlesen in 3. Mose 16, was geschah da? Zunächst hat dieser hohe Priester seine Kleider abgelegt und hat sich gebadet, und dann hat er diese weißen Priesterkleider angezogen, die man unten in der Mitte sieht. Das heißt, er hat sich erniedrigt, hat alle seine Vorrechte abgelegt, und genau das geschah, als Jesus Mensch wurde. Er hat alle himmlischen Vorrechte abgelegt, die er als Gottessohn hatte, alle Befehlsgewalt und vieles mehr, alle Herrlichkeit, um sich zu erniedrigen. Ja, dann hat er diese einfachen Kleider hier angezogen, hat ein Sündopferstier gebracht für sich und seine Familie und dann einen Sündopferbock für sein Volk. Und mit dem Blut dieses Bockes, wie auch mit dem Stier schon, ging er bis hinten hin zur Bundeslade und hat 7-mal mit dem Blut auf diese Bundeslade gesprengt und Gott um Vergebung gebeten, einmal für sich und dann aber auch für sein Volk für ein ganzes Jahr. Das war der sogenannte Yom Kippur, ja berüchtigt und berühmt geworden durch diesen Yom Kippur-Krieg in Israel. Yom Kippur, Yom heißt der Tag, und in dem Wort Kippur steckt das Wort Bedecken drin. Es heißt Tag der Bedeckung. Hier wurde die Sünde des Volkes durch Blut bedeckt für ein ganzes Jahr, damit Gott sie vergibt. Ja, nachdem er diesen Sündopferbock geschlachtet hatte und das Blut da hineingebracht hatte, wurde ein zweiter Bock genommen, und über dem wurden auch die Sünden bekannt. Der wurde dann lebend in die Wüste gejagt. Sozusagen das Böse wurde zurück an den Absender geschickt, den Teufel, als Ort, wo er in der Wüste zu treffen wäre. Danach hat er sich wieder gebadet, wieder seine schönen Kleider angezogen und noch einen Brandopfer, ein Widder gebracht für das Volk und für sich. Einfach diese Linie von oben nach unten und wieder zurück. Das heißt, Jesus hat seine Herrlichkeit abgelegt als hoher Priester. Er wurde Mensch ganz einfach, um sich selbst zu opfern am Kreuz für uns. Und dann wurde er durch die Auferstehung wieder eingesetzt in seine Herrlichkeit. Wenn wir jetzt bald Neujahr haben, sehen wir ja oft das Gegenteil. Wir sehen die Raketen, die so von unten nach oben steigen. Und wenn sie oben waren, dann macht es wieder Platsch und sie landen wieder unten. Das ist oft der Weg, wie Menschen berühmt werden. Sie steigen von unten nach oben und irgendwann geht es wieder zurück. Bei Gott ist die Linie anders herum. Interessant ist, durch Jesus kam Vergebung in die Welt, weil sein Blut unsere Sünde vergibt. Damals wurde nur Tierblut verwandt, es hat die Sünde nur bedeckt. Vergeben wurde sie erst, als Jesus kam. Damals wurden sozusagen Vergebungsschecks ausgestellt. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal einen Scheck ausgegeben haben, vielleicht gestern. Die Frage, wenn jemand einen Scheck in der Hand hat, hat er eigentlich das Geld oder hat er es nicht? Die Frage ist schwer zu beantworten. Auf der einen Seite könnte man sagen, er hat es, auf der anderen Seite hat er es nicht. Ich denke, im Alten Testament wurden nur Vergebungsschecks ausgestellt. Eingelöst wurden sie erst, als Jesus starb und sagte, es ist vollbracht. Da waren alle Schecks mit einem Schlag eingelöst und auch die Vergebung rückwirkend geschehen. Ja, jetzt haben wir da unten einen Kringel, das ist keine Zielscheibe, sondern soll mit Ihnen und mir einen kleinen Bibelquiz machen. Und wenn Sie den verstehen, dann freuen Sie sich noch mehr über Jesus. Die erste Frage ist, wo wurde in der Bibel das erste Tieropfer gebracht und für wen? Abraham? Abel, richtig, ja. Der Abel hat für sich selbst ein Tier geopfert. Insofern würde der Thomas jetzt da hineinschreiben, eine Person. Das heißt, ein Opfer für eine Person. Ja, als Israel aus Ägypten auszog, da wurde ein Lamm geschlachtet, das sogenannte Passahlamm. Für wie viele Personen war das gedacht? Nein. Für wie viele Personen? Für das Haus, das heißt für eine Familie. Ein Tier für eine Familie. Und als der Hohepriester an dem großen Versöhnungstag diesen Sündopferbock brachte, für wen war dieses Opfer? Für ein Volk, das heißt für das Volk Israel, und zwar nur für ein Jahr. Im nächsten Jahr würde er das Opfer wiederholen müssen. Ja, was Sie hier sehen und ahnen ist, der Bedeutungskreis wird immer größer. Erst eine Person, dann eine Familie, dann ein Volk. Und als Johannes der Täufer später Jesus sah, was sagte er seinen Freunden? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und damit ist das Opfer eigentlich zum Ziel gekommen und hat auch aufgehört. Wir opfern keine Tiere mehr. Warum? Weil das Opfer, das Jesus brachte, für die ganze Welt gilt und nicht nur für ein Jahr, sondern für immer. Wenn ich das begriffen habe, dann werde ich sehr dankbar sein, weil ich ja auch zu dieser Welt dazugehöre, und sagen, Herr Jesus, ich freue mich, dass du nicht nur geboren wurdest als Mensch an Weihnachten, dich erniedrigt hast, sondern dass du dich für mich geopfert hast am Kreuz und dass ich deshalb täglich Vergebung habe und weiß, dass ich angenommen bin bei Gott. Ich nehme an, Sie werden manches von dem, was Sie jetzt gehört und gesehen haben, nicht behalten. Schön wäre, wenn Sie einfach sehen oder hier merken, Jesus ist vorab gebildet in dieser Stiftshütte, wo Gott unter dem Volk wohnte. Jesus verleiblicht auch Gott. Und er ist derjenige, der uns segnet, ganz persönlich, aber auch mit anderen zusammenstellt und in Gottes Liebe hineinnimmt.